Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Klassik ist seine Liebe, Flamenco seine Leidenschaft. Diese Aussage beschreibt nicht nur das Lebenswerk eines Musikers, sondern auch eine ganze Lebensgeschichte. Ich habe ein spannendes Gespräch mit Ramon Jaffé. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du bist ja Sohn einer Musikerfamilie. Ja. Deine Kindheit, magst du kurz erzählen nochmal?
Ja, also mein Vater war mein wichtigster Lehrer. Und ich bin in diese Musikerwelt im Grunde rein geboren worden, weil die Klasse meines Vaters, er war als schon in seinen jungen Jahren weit über die Grenzen Lettlands als Lehrer bekannt und auch gefragt. Und seine Schüler, das war in der Spezialmusikschule in Riga, das war fast wie eine Familie gewesen. Also es sind viele ins Haus gekommen, man hat zusammen damals noch Schallplatten gehört, man hat damals gemeinsam Sachen analysiert, also musikalische Werke oder Aufnahmen. Und ich als kleines Kind war noch immer dabei, so dass das meine natürliche Umgebung war von Anfang an quasi. Und so bin ich in diese Welt reingeboren worden.
Das heißt, du als Kind in Riga geboren und aufgewachsen?
Ja.
Und dann in welchem Alter zum ersten Mal so die erste Berührung mit der Musik, oder die erste Erinnerung, kann man sagen, in deinem Leben?
Ja, aber die erste Erinnerung war eigentlich meine erste Cellostunde, so die mir noch jetzt so geblieben ist. Es war im Sommerhaus meines Großvaters. Er wohnte so in einem Kurort im Sommer neben Riga. Der Kurort heißt Jurmala und das ist sehr traditionell. Schon in der Zarenzeit sind die Zaren gekommen und haben dort ihre Ferien verbracht am Meer. Und mein Großvater hatte da eine Datscha gehabt, so ein Sommerhaus. Und meine erste Stunde, die war im Garten, ich weiß sogar noch, also es war so ein Hocker, so ein kleiner weißer Hocker. Und ja, das war die erste Stunde und daran kann ich mich nicht erinnern, aber das wurde mir erzählt von meinen Eltern, dass ich war als Kind oft mit Ohren krank. Also ich hatte immer wieder Mittelohrentzündung und musste deswegen oft zu Hause bleiben und nicht in den Kindergarten gehen. Und eines Tages, da saß ich zu Hause, wieder mal mit verbundenen Ohren. Und davor, mein Vater hat immer versucht, so rauszukriegen, so Gehör oder irgendwas sagen. Er sagte so, sing mal ta, nein, ta, ja, und er dachte so, ja, das arme Kind, mein Sohn hat kein Talent, war sehr traurig. Aber plötzlich, da saß ich eines Morgens wohl mal wieder, eben wie gesagt, mit verbundenen Ohren. Und ich muss wohl ein Stück, was er gerade geübt hat, völlig richtig plötzlich gesungen haben. Und das war der Start des Schicksals. Ja, so, und ja, dann kurze Zeit später wurde mein erstes Cello besorgt und ja.
Aber dann die erste Cello-Stunde, war die jetzt unter uns freiwillig oder hat der Papa gesagt, du, jetzt machst du mal eine gescheite Unterrichtsstunde?
Das war eine Mischung aus beiden eigentlich, ja. Ich hatte ja keine Ahnung damals mit 4,5 Jahren, also, und er hat es sehr geschickt gemacht, weil er hatte immer nur so ganz kurz, nur, es war jetzt nicht, dass man jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde da saß und irgendwas, sondern nur kurz mal hier anprobieren und es wurde in ganz, ganz kleinen Dosen wurde das gesteigert und, so, das ist, ja, es ist ein natürlicher Aufbau gewesen.
Ja. Die Kindheit in Riga, wie kann man sich die vorstellen? War das einfach jetzt eine normale Kindheit? War es ja eine wohlsituierte Familie? Ja, war es eher schwierige Zeit?
Ja, es war, also meine beiden Eltern haben gearbeitet wie verrückt. Also mein Vater hatte ja seine Klasse da an der Spezialmusikschule. Er spielte auch noch in Orchestern, spielte Kammermusik, spielte Solo. Also haben für sowjetische Verhältnisse bescheidenen Wohlstand gebracht. Also wir wohnten in der sogenannten Kommunalwohnung. Das heißt, in einer Wohnung lebten viele Familien. Und man hat er eine Küche gemeinsam, eine Toilette, ein Bad konnte man das nicht nennen, weil man konnte dort nicht sich baden. Ja, man konnte gerade so Zähne putzen, wenn man sich waschen wollte, musste man in so ein extra Badehaus gehen und sich duschen oder sowas. Aber das war so für sowjetische Verhältnisse ein bescheidener Wohlstand und insofern, das war für mich als Kind ganz okay gewesen.
Wie kam es dann, dass ihr nach Israel gezogen seid? Was war der Grund dafür?
Ja, also es war im Grunde dieses Entfliehen einmal, wie von meinem Vater berichtet, von dem Antisemitismus, der einfach aus allen Ecken und einfach hervorkroch dort. Ja, so ein kleines Beispiel, was ich als Kind erlebt habe. Ich war dann auch in dieser Spezialmusikschule. Und mein R ist ein R, das ein Grund war, diskriminiert zu werden. Weil die Russen, ich kann es nicht aussprechen, dieses harte R, dieses, was die Russen halt so haben, oder auch Italiener. Und ich musste einmal bei einem Schulfest ein Gedicht aufsagen. Und ich habe es vorbereitet und war schon geschniggelt und gestriegelt und sollte rausgehen auf die Bühne. Und dann kam meine Klassenlehrerin hin und sagte, Ramon, du wirst nicht auftreten. Ja, warum denn nicht? Ja, du weißt doch, wie dein R ist. Und das wusste sie davor nicht. Ja, und das waren so diese, was man schon als Kind, ich kann nicht sagen, dass ich darunter gelitten habe, jetzt als Kind, aber es waren so, man hat schon zu spüren bekommen, einfach. Ja, und es war einfach dieses, war natürlich nicht meine Entscheidung, ich war ja 8,5 Jahre jung und meine Schwester war 1,5 damals und meine Eltern haben beschlossen, diesen Weg zu gehen und es war für mich wie ein großes Abenteuer.
Hast du noch an diesen Weg und an diese Flucht oder Reise, wie man es nennen möchte, noch Erinnerung?
Sehr klare Erinnerung. Es war ja so in der Sowjetunion, dass wenn Menschen die Sowjetunion verlassen haben, also es ging ja nur Richtung Israel in den Jahren, man war ja ein... Plötzlich kannte niemand einen auf der Straße und alle hatten Angst, in Kontakt zu kommen, weil man war ja Volksverräter und man wurde abgestempelt zum Volksfeind in der Sowjetunion. Und es gab Menschen, die, das habe nicht ich, aber ich weiß es von Erzählungen meiner Eltern, gute Bekannte, die wechselten die Straßenseite, wenn sie sie gesehen haben. Ja, aus Angst. Man wurde auch als erwachsener Mensch jetzt, als arbeitender Mensch vors Kollektiv zitiert und da wurde einem erstmal der Kopf gewaschen, was die Sowjetunion für einen getan hat und dass man das Land verraten hat und dass man jetzt zum kapitalistischen oder gar zionistischen Feind jetzt wechselt und das war schon hart und die Anständigeren unter den Leuten, die da in dieser Gesellschaft saßen, die kamen hinterher und sagten, entschuldige bitte, du weißt, du verlässt das Land, wir müssen hier weiterleben. Das waren die Anständigeren. Ja, und es kamen dann aber doch einige wenige Menschen, um uns am Bahnhof in Riga zu verabschieden. Wir sind mit dem Nachtzug nach Moskau erstmal gefahren. Am nächsten Tag gab es einen Flug nach Wien. Und in Wien gab es von der israelischen Einwanderungsbehörde wurde ein Gebäude, ein Schloss Schönau angemietet, wo man so eine Zwischenstation, so ein paar Tage geblieben ist und dann weiter nach Israel transportiert wurde. Und ich weiß noch, also diese völlig anderen Farben in Wien, dass man diesem Sowjetgrau entflohen ist. Ich weiß noch, so, es war für uns was ganz Besonderes. Das Hellblau der Aral-Tankstellen. Das war schon Farben. Schönheit. Riga ist eine wunderschöne Stadt, aber sie war halt in der Sowjetzeit völlig verfallen. Nicht gepflegt. Ja, und plötzlich dieses wunderbare Wien. Ja, und dann ging es nach ein paar Tagen nach Israel weiter.
Aus Russland oder auszureisen überhaupt Richtung Israel, ja, mit Zwischenstopp nach Wien, war es damals leicht? Konnte man einfach die Koffer packen und gehen?
Nur um Gottes Willen.
Wie war das damals?
Es war, man musste einen Antrag stellen und der konnte ganz willkürlich bewilligt oder auch nicht bewilligt werden. Wenn man gewisse Berufe, die, sagen wir, mit der Sicherheit des Landes zu tun hatten, wenn man den hat, dann braucht man gar keinen Antrag zu stellen. Es war aussichtslos. Und sofort mit der Antragstellung hat man sofort seinen Job verloren. Alle sozialen Kontakte waren weitgehend abgebrochen. Und bei Menschen, welche den Antrag nicht bewilligt bekamen, war es so, dass sie mussten sich irgendwie durchschlagen. Und es passierte öfters, dass hochgebildete Menschen, also Anwälte, Ärzte, glücklich sein sollten, konnten, wenn sie öffentliche Toiletten putzten. Das war die Sowjetunion.
Und dann in Israel, wie lange geblieben?
Wir sind aus der Sicht meiner Eltern verständlicherweise irgendwo. Aus meiner Sicht war das, ich empfand das als schade, 3 Jahre geblieben. Und es war dann damals mit der entscheidende Punkt der Yom Kippur-Krieg 1973, dass meine Eltern auch beschlossen haben, dass sie wollten nicht, dass ihre beiden Kinder so unter dieser arabischen Bedrohung, dieser ständigen Bedrohung und Kriegsgefahr, dass sie aufwachsen. Auch ein Grund war, so wie meine Eltern erzählt haben, es war, dass ich schon meine, sagen wir, ersten Anzeichen von Talent gezeigt habe am Cello. Und ich hätte damals mit 18 ja für 3 Jahre ins Militär gemusst. Und es gab keine Ausnahmen damals. Also jeder musste für 3 Jahre ins Militär und das war eben also verbunden auch, dass man jederzeit in Kampfeinsätze gehen durfte. Und da hat niemand interessiert, ob man Cello spielt oder Geige oder Klavier. Also der Erste, der ist ein paar Jahre älter als ich, es gab damals einen jungen israelischen Geiger, Shlomo Mintz, der hat dann eine große Karriere auch gemacht. Und er war der Erste, der bei dem eine Ausnahme gemacht wurde, dass er nur so einen Grundwehrdienst von ein paar Wochen machen musste und dann konnte er wieder Musik machen. Aber das konnte man nicht voraussehen.
Ja. Und dann ging es von Israel Richtung Deutschland?
Es ging erst nach West-Berlin. Und ja, da waren wir ein Jahr. Wir wohnten in so einem Notaufnahmelager, was von der deutschen Regierung eingerichtet wurde und meine Eltern fühlten sich halt in Berlin so, also gerade den Sowjets entflohen und schon wieder Geisel der Sowjets. Und dann hat mein Vater halt nochmal ein Probespiel gemacht und hat hier in Bremen hat er dann die Stelle bekommen und da sind wir dann geblieben.
Wie ging es dann mit deiner beruflichen Laufbahn weiter? Weil du hast dann ja scheinbar Talent gezeigt, wie du vorher so salopp formuliert hast. Wie ging es dann in Deutschland weiter mit deiner beruflichen
Musik? Ja, ich hatte weiterhin Unterricht bei meinem Vater. Und im Jahre 76 habe ich dann zum ersten Mal teilgenommen am Wettbewerb Jugendmusizier. Das ist eben das, was in Österreich Prima la Musica heißt. Früher hieß, glaube ich, in Österreich auch Jugendmusiziert, aber das, um sich das sozusagen das zu individualisieren, wurde der Name geändert, aber es ist im Prinzip dasselbe geblieben. Und ja, zur Überraschung einiger, weil niemand mich kannte damals, habe ich erst den Regionalwettbewerb, also so in 3 Stufen, Regional-, Landes-, Bundeswettbewerb, und ich habe dann halt den Bundeswettbewerb gewonnen. Und ja, und dann kamen so die ersten Konzerteinladungen. Kurze Zeit später durfte ich zum ersten Mal als Solist mit einem Orchester spielen. Es war damals ein Jugendorchester, aber trotzdem. Ja, und dann kamen so ein paar Wettbewerbserfolge, sagen wir mal, und weitere Einladungen zu Konzerten. Und Dann mit 16 hatte ich eine ganz große Krise gehabt, dass ich 2,5 Jahre nicht mehr Cello spielen konnte oder fast nicht mehr.
Was war da los?
Ja, es war so eine Art Konjunktur damals nach mir. Ich wurde alle möglichen Dinge gefragt zu spielen bei allen möglichen Events. Und ich habe damals eben als Teenie gedacht schon, dass ich so mit der größte, vielleicht der größte Cellist der Welt bin, was man halt so in dem Alter und war, hatte schon eine gewisse Überheblichkeit auch gehabt. Und dann hatte ich eine Anfrage von einem großen Orchester zu spielen. Mein Vater, der immer noch mich unterrichtet, hat mich gewarnt, tu das nicht. Ja, das ist zu früh. Du bist noch nicht so weit, aber eben in der genannten Überheblichkeit hab ich trotzdem zugesagt und habe gleich bei der ersten Probe mir ganz furchtbar die rechte Hand überspielt, übermüdet, einfach so bis zu einem ganz, ganz starken Schmerz die Hand übermüdet. Und dann nach der Probe spürte ich dann plötzlich so eine halbe Stunde später, wie ich meine Hand überhaupt nicht mehr fühle. Ich konnte abends dann nicht mal die Zahnbürste richtig halten. Also war völlig wie gelähmt, meine rechte Hand, also die Bogenhand. Und irgendwie am nächsten Tag war das Konzert und irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, das Stück durchzukriegen. Ich habe ein paar Mal gedacht, so, ich muss jetzt aufhören, ich kann nicht weiterspielen, aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft und es hat dann 2,5 Jahre gedauert, bis ich wieder auf dem Damm war. Ich war damals zu allen möglichen berühmten Cellisten, zu Kursen gefahren, ich bin zu normalen Ärzten gefahren, ich bin zu alternativen Ärzten gefahren und auch hier zum Arzt vom Fußballverein vom Werder Bremen bin ich gegangen und niemand konnte mir helfen. Also es war alles irgendwie, ging ins Leere.
Gab es eine Diagnose? Gab es eine offizielle Diagnose?
Es gab keine Diagnose, ja. Und dann hat sich ergeben, dass der damals berühmteste Cellist der Welt, Mstislav Rostropowitsch, er spielte hier in Bremen. Und mein Vater und ich, wir sind zu ihm hingegangen. Und er hat erstmal mich angeschaut und sagte, du wirst nie Cellist werden. Gott sei Dank sind auch Genies oder können auch mal sich irren. Ja, und er hat aber ein paar Sachen gesagt, wo mein Vater ein Licht aufgegangen ist, was das Problem war. Und es war ein rein spieltechnisches Problem gewesen, wo gewisse Dinge einfach verrutscht sind. Und mein Vater hat angefangen sozusagen, er hatte wirklich als Pädagoge eine ganz geniale Art, sich einzufühlen in Dinge. Und er hat sogar etwas Unglaubliches damals gemacht. Er hat sich absichtlich, um zu verstehen, wie es funktioniert, als Berufscellist, der vom Spielen lebt, sich absichtlich die Hand so genauso überspielt, ja, um noch mehr zu verstehen, das ist unglaublich einfach, ja, um noch mehr zu verstehen, was eigentlich geschehen ist. Und nach kam ich aus diesem Schlamassel raus und ja, das kann ich. Und mein Vater hat mir sozusagen den Weg wieder geebnet. Wow.
War dein Vater dein einziger Meister und Lehrer oder gab es noch andere, von denen du gelernt hast?
Nein, ich habe bei ihm meinen Abschluss gemacht, was damals hieß es die künstlerische Reifeprüfung, das ist das, was heute Bachelor heißt. Und nach der künstlerischen Reifeprüfung bin ich zu einigen anderen Lehrern noch nach Hamburg, nach Köln. Aber was für mich das Wichtigste war Salzburg. Und zwar habe ich dort Unterricht gehabt, nicht bei einem Cellisten, sondern beim Geiger. Ich habe 1984 habe ich einen Kurs, es gibt in Salzburg die Sommerakademie Mozarteum, und ich habe da einen Kurs mitgemacht. Mein ältester Freund, das ist ein Geiger aus Salzburg, also wir sind befreundet, seit wir 16 sind, Und bis heute sind wir sehr eng befreundet und ich habe bei ihm in seiner Familie dann damals wohnen dürfen. Und ich war bei diesem Cellokurs, aber der war bei einem sehr berühmten Cellisten, aber der Kurs war wirklich nicht interessant, war leider ein Schlag ins Wasser sozusagen, aber alle erzählten mir, ja, da gibt es diesen Geiger Sándor Weg und da musst du hingehen. Und ich hörte immer Sándor Weg, Sándor Weg, Sándor Weg. Und dann irgendwann dachte ich, okay, ich gehe und höre mir das an. Ich habe von so vielen da während des Kurses von ihm gehört. Der Name sagte mir damals nichts. Und das war wirklich für mich wie eine Offenbarung, was ich da gehört habe. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt habe ich Sándor Weg gefragt, ob ich ihn mal vorspielen darf. Und er sagte, okay, ja. Und dann und sein Unterricht, das war schon nicht mehr in der Sommerakademie, sondern später. Und sein Unterricht war immer so, dass es war wie Konzert. Also der ganze Raum war voll von Zuhörern und da saßen oft auch berühmte Leute da, die einfach seinem Unterricht gelauscht haben. Und ich spielte Tschaikowskis Rokoko-Variationen und das Stück dauert so etwas über 20 Minuten und er ließ mich das ganze Stück durchspielen und ich sah, wie seine Mundwinkel so mehr und mehr runtergingen und ich dachte so, ach schade, es gefällt ihm nicht. Aber dann, als ich fertig war, er sprach so mit ungarischem Akzent. Ja, und er, oh, Cellist, sehr begabt und so. Und er hatte so eine sich überschlagende Stimme. Und mein Freund aus Salzburg, der Geiger, Lavatsko Larsen, also er ist brasilianisch-dänischer Herkunft, aber ist mit 4 Jahren in Salzburg, nach Salzburg gekommen mit seiner Familie und lebt bis heute dort. Und er wurde Student von Sándor Weg. Und ich hatte mit Lavat damals ein Klaviertrio, Salzburg Piano Trio. Und Weg hat sich bereit erklärt, uns zu coachen, zu unterrichten. Und dann habe ich irgendwann ihn gefragt, ob ich ihm auch als Cellist bei ihm Unterricht haben kann. Und in Deutschland wäre das absolut unmöglich. In Österreich ist man etwas elastischer in diesen Dingen. Und er hat es so ein bisschen hin und her gedreht. Und so. Ich war plötzlich ich konnte bei ihm studieren, obwohl es offiziell ja nicht geht, als Cellist beim Geiger zu studieren. Aber er hat es möglich gemacht. Und ja, und er war für mich nach meinem Vater eigentlich mein wichtigster Pädagoge.
Wie war das eigentlich? Dein Vater war dein erster Lehrer?
Ja.
Und musikalischer Meister, kann man sagen. Wie ist das jetzt für einen Sohn beim Vater zu lernen? Kann man das noch so trennen? Jetzt lerne ich was, dann sonst sind wir Papa und Kind? Oder,
das ist eine gute Frage. Ja, also ich muss sagen, also was mein Vater für eine Geduld gehabt hätte, ich hätte mich so jemand wie mich schon 30 Mal rausgeschmissen aus dem Unterricht. Ja. Und er ist ein temperamentvoller Mensch und manchmal ist er auch explodiert, weil er hat zwar immer wieder versucht, dieses zu trennen, jetzt bin ich nicht der Vater, sondern ich bin dein Lehrer. Aber in Wirklichkeit hat das nicht funktioniert. Ja, und es war trotzdem, diese nahe Beziehung war ganz anders. Ja, und wie gesagt, er hat sehr viel Geduld, aber manchmal habe ich ihn zur Weißglut getrieben.
Und der berufliche Einstieg dann in die Musik, wann war so der Beginn, wo du gewusst hast, okay, jetzt gehe ich wirklich beruflich auch als Broterwerb quasi diesen Weg?
Ja, also eigentlich wusste ich schon mit 6 Jahren ungefähr, so, dass das mein Weg wird. Also die Träume vom Kosmonauten oder Lokomotivfahrer waren sehr, sehr kurz gewesen. Es war mir ganz klar schon eben in diesem Alter und ich wollte das auch.
Und auf dem Weg dann gab es jetzt, okay, du hast ein berühmtes Vorbild zu Hause gehabt, du hast berühmte Meister, die dich unterrichtet haben. Gab es auch so Herausforderungen, außer diese eine Krisenzeit zwischendurch, aber was waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg dann wirklich zum Berufsmusiker?
Ja, also es waren natürlich, also erstmal die Wettbewerbe, die ich so gemacht habe, das war doch jedes Mal war schon eine Herausforderung, aber auch dieses Dranbleiben. Ja, so, weil ich finde meine Studentenzeit als die süßeste Zeit, die ich im Leben gehabt habe, sozusagen süß im Sinne von angenehm und heimelig und so, und sich nicht davon einlullen lassen, eigentlich von dieser Bequemlichkeit der Studentenzeit. Und das ist, versuche ich auch meinen Studenten einzutrichtern oder sie verständlich zu machen, dass sie sich nicht gemütlich und ausruhen sollten auf dieser Bequemlichkeit.
Herausforderungen, die Wettbewerbe, gab es auch einen Moment, wo du gewusst hast, das ist jetzt irgendwie so der Durchbruch gewesen? Gab es da quasi einen besonderen ersten Erfolg oder den Erfolg deines Lebens, wo du sagst, okay, damit hast du gewusst, jetzt bin ich auf dem Weg?
Kann ich nicht sagen, nein. Das war wirklich ein Prozess, einfach, wo es so nach und nach mit allen Aufs und Abs, natürlich gab es auch Abs, das ist nun mal so im Leben, also es wäre jetzt nicht richtig so, als so eine glanzvolle, wo es nur von einem Olymp zum nächsten Olymp, sondern wie in jeder Karriere gab es Aufs, Abs, Erfolge, auch Misserfolge, natürlich, das ist so.
Als Musikgenießer, der jetzt passiv den Konzerten, den Meistern, den Künstlern quasi lauscht, ist es ja immer ein besonderer Moment, Musik zu erleben. Yeah. Was sind für dich als Musiker so die Magic Moments deines Tuns? Die Gänsehautmomente?
Meines eigenen Tuns?
Als Musiker jetzt, ja.
Eigentlich ist es jetzt, klar ist es schön, so den Schlussapplaus oder wenn er mal tosen oder rhythmen, das ist alles schön und gut, ja, und man freut sich, aber es sind eigentlich zwei Momente. Einmal ist Momente der Stille, wo man merkt, man ist in der Lage, etwas zu kreieren, wo im Saal eine wirklich, wo kein Mensch atmet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man so, ich glaube, es geht den meisten Musikern, die, sagen wir, aktiv ihren Weg gehen, dass es gibt eigentlich kein Konzert, wo man sagen würde, jetzt habe ich das erreicht, was ich möchte, was ich mir als Ziel gesetzt habe für das Konzert. Aber wenn man schon nah dran ist, ist es schon auch sehr, sehr schön und gibt ein gutes Gefühl. Generell kann ich sagen, dass ich sehr dankbar für diesen Beruf bin, auch einfach weil wir als Musiker, wir können jeden Tag uns mit der Essenz beschäftigen, mit der mitgrößten Menschen, die jemals auf dieser Welt gelebt haben. Ein Bach, ein Schubert, ein Mozart, ein Beethoven und so weiter und so fort. Und wir dürfen jeden Tag uns ihnen nähern und ihren Seelen, ihrem Wesen. Und mir fällt kein anderer Beruf ein, wo man so sehr sich, auch nicht als Schauspieler, wenn man ein Shakespeare oder was, weil letztendlich irgendwo ist das Wort doch, hat seine gewissen Grenzen, während, auch wenn es noch so genial ist, aber die Musik, das ist ein Universum, das ja, endlos ist einfach.
Gibt es aus deiner bisherigen Karriere, aus deinen Erfahrungen, deinen Erfolgen, auch den Herausforderungen, sowas wie den wichtigsten Erfolgstipp für junge Menschen, die, egal in welchem Bereich ihres Lebens, auch sagen, ich will erfolgreich werden, ob es als Musiker ist, ob es als Unternehmensgründer, völlig wurscht, welcher Bereich, auf so einen essentiellen, wichtigsten Erfolgstipp für junge Menschen auf dem Weg zum Erfolg.
Ja, und zwar sollte das Wort Passivität absolut, absolut tabu sein. Nicht nur das Wort, sondern auch das Handeln. Immer, egal was wir machen, aktiv bleiben. Aktiv, auch das Ausruhen, auch Momente der Entspannung aktiv und nicht einfach so vorm Fernseher sitzen und seine Zeit irgendwie totschlagen. Also das ist Aktivität und ja, mit viel Herz und Leidenschaft sein Leben gestalten.
Du hast am Beginn kurz erzählt von eurer Flucht oder eurer Abreise quasi Richtung Israel. Dein Vater hatte in jungen Jahren den Holocaust miterlebt und quasi ist davon auch geflohen. Welchen Einfluss hatte diese frühe Kindheit deines Vaters auf dein Leben oder in deiner Generation?
Ja, also natürlich, es wurde in der Familie viel erzählt, viel berichtet. Ich meine, ich muss auch ja sagen, auch wenn meine Mutter jetzt nicht so viel, sie kam ja noch nicht so zur Sprache, noch nicht so viel darüber geredet hat, aber auch sie hat einen unbeschreiblichen Lebensweg, also mit 4 Jahren von ihrer Mutter getrennt gewesen und in einem Arbeitslager gesteckt worden. Und dann Jahre später durchs Rote Kreuz haben sie sich wiedergefunden. Ihr Vater lebte nicht mehr, aber er ist natürlichen Weges gegangen sozusagen. Das war jetzt nicht irgendwas mit dem Krieg oder so. Und natürlich ist man mit den Erzählungen aufgewachsen und trotzdem kann ich, und ich bin auch dankbar, dass ich das mitgekriegt habe, dass es diese Seiten des Lebens gibt, aber ich bin andererseits auch sehr dankbar, dass ich jetzt in der sogenannten freien Welt aufwachsen durfte, aber andererseits auch, dass ich meine ersten Jahre doch das sowjetische Leben kennengelernt habe. Also das ist so ein schöner Bogen in meinem Leben, kann ich sagen, dass ich beide Seiten kennengelernt habe und vielleicht mehr schätzen gelernt habe als mancher andere.
Dein Lebensweg klingt für mich jetzt nach sehr viel, klar, Liebe zur Musik, aber auch Disziplin, Leistung, Passivität, hast du kurz angesprochen, immer aktiv sein, auf sein Herz auch hören. Das klingt nach viel Disziplin auf dem Weg zum Erfolg. Was war so das Verrückteste? Hast du jemals was Verrücktes gemacht als Musiker oder auf deinem Weg zum Erfolg? Das war eigentlich so wirklich völlig strange und verrückt.
Also ich bin leider zu brav gewesen. Also mein Sohn, der macht wirklich jetzt verrückte Sachen, aber die wunderbar sind. Aber eigentlich, ich habe so, es sind so kleine und eigentlich nicht wirklich bedeutende Geschichten, dass ich sagen würde, dass daraus kann man was lernen, aber vielleicht so eine Kleinigkeit.
Erzähl.
Ja. Und zwar, meine große Leidenschaft ist also neben der Musik, also ist auf dem Wasser sein. Und ich habe das war noch in Lettland, eigentlich die schönsten Stunden meiner Kindheit auf dem Motorboot meines Großvaters und meines Onkels. Die hatten beide ein Motor, also zwei verschiedene, ein Motorboot und wir haben öfters auch mehrtägige Ausflüge gemacht, so richtig mit Zelten. Und mein Vater ist damals getaucht und hat Fische harponiert. Wir haben Lagerfeuer gebraten dann. Und das war, und irgendwie diese Leidenschaft fürs Wasser ist mir immer geblieben. Und dann, das war so 1984, da habe ich mich für einen Wettbewerb vorbereitet und ich hatte mein erstes so ein bisschen Geld gehabt. Und da wollte ich in ein Boot investieren, dieses Geld, was ich hatte. Und ich habe mir ein Schlauchboot gekauft, so bin ein bisschen rumgepaddelt, also was man noch motorisieren kann, aber so richtig, das war nicht das, was ich wollte. Und dann fuhr ich zu einem Wettbewerb und wollte mir unbedingt Motor für das Boot kaufen, ja, aber ich hatte das Geld nicht. Aber dann habe ich beschlossen, ich gewinne den Wettbewerb. Und dann habe ich das Geld. Aber ich habe den Motor schon gekauft, bevor ich zum Wettbewerb gefahren bin. Ja, und ich habe den Wettbewerb gewonnen. Dann hatte das Geld. Das war für mich schon auch eine gewisse Lehrstunde im Leben, dass man auch dem Leben vertrauen, sich selbst und dem Leben vertrauen sollte.
Was bedeutet für dich persönlich Glück? Oder wie definierst du für dich Glück?
Glück ist, wenn man einmal Menschen um sich hat, denen man selbst Freude schenken kann und die einem Freude schenken können. Und dass man sein Leben oder die Freiheit hat, sein Leben so zu gestalten, dass man wirklich das macht, was man möchte. Für mich bedeutet das im Praktischen, ich hatte einige Angebote von einigen Spitzenorchestern für eine Solostelle, als Solocellist in Orchestern, aber ich wusste ganz genau, ich werde der unglücklichste Mensch sein, auch wenn es ein viel sichereres, gesetteltes, mit festem Gehalt und ich muss mich nicht um meine Karriere kümmern, es ist alles geregelt, Aber ich wusste ganz genau, ich werde unglücklich sein, mein ganzes Leben lang. Und ich bin glücklich, dass ich diesen Weg gewählt habe, auch wenn er steiniger und härter ist manchmal, diese Freiheit, selbst zu entscheiden, über sein Leben zu bestimmen. Das ist für mich die andere Seite des Glücks.
Das klingt für mich jetzt irgendwie nach einer Laufbahn rein nur in der Klassik. Mhm. Hast du nie was anderes auch versucht oder einfach wirklich nur der Klassik treu geblieben?
Nein, ich hatte das große Glück, Musikern anderer Sparten auch oder anderer Musikbereiche zu begegnen. Darunter war zum Beispiel aus Sri Lanka ein ganz großer und berühmter Sitar-Virtuose. Wir haben zusammen seine Musik gespielt, also singalesische, auch indische Ragas. Er hat selber beim großen Ravi Shankar gelernt und man kann auch auf YouTube einiges sehen von unseren Live-Auftritten. In den letzten Jahren habe ich auch einige Begegnungen mit Jazzmusikern gehabt, also aktiven Begegnungen. Das war wieder eine völlig andere Welt und das war wunderbar. Die Aussage eines holländischen Jazzbassisten, wenn man so nicht zufrieden war mit dem eigenen Spiel oder so, just keep in mind, it's good enough for Jazz. und diese Lässigkeit, das ist so nicht dieses, da habe ich einiges gelernt von den Jazzmusikern, von den Begegnungen mit denen. Aber wahrscheinlich die wichtigste Begegnung war mit dem Flamenco. Und zwar im Jahre 92 habe ich von einem befreundeten, herausragenden klassischen Gitarristen einen Anruf bekommen, dass einer der größten spanischen, andalusischen Flamenco-Musiker sucht einen Cellisten, um dem Flamenco noch neue Farben, Farben zu geben. Und ob ich Interesse hätte. Und ich kannte damals höchstens so das Touristen-Flamenco, so was sehr wenig zu tun hat mit dem wahren Flamenco, mit dem wirklich genuinen andalusischen Flamenco. Und mein Interesse war aber sofort geweckt. Ein paar Monate später war ich auf dem Weg nach Sevilla und kam in das Haus von diesem Gitarristen. Sein Name war Pedro Bacan. Er stammte aus einer Gitano-Familie. Die Gitano sind die spanischen Zigeuner. Und es ist bei ihnen einfach so, dass es nicht politisch unkorrekt oder inkorrekt ist, Gitano zu sagen, sondern sind im Gegenteil stolz darauf zu sein und zeigen das auch. Ja, und ich kam in sein Haus. Und es wurde gerade geprobt. Und das war für mich ein absoluter Kulturschock. Weil alles, was wir klassische Musiker gelernt haben, über schönen Klang, über wie man eine Phrase gestaltet, es war eine völlig andere Welt. Die war hart, oft auch nicht schön, aber unfassbar ausdrucksstark. Und ich habe dazugehört, ungefähr so 20 Minuten, eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr genau, unwichtig. Aber dann, ich war völlig von dieser Musik gefangen und fasziniert und ich schwebte so quasi im Himmel so von dieser Art Musik, von dieser völlig neuen Begegnung. Und dann hatten wir so 3 oder 4 Tage, da haben wir ein neues Stück kreiert. Also da war dieser klassische Gitarrist, Stefan Schmidt, Pedro Bacano und ich. Und hatten dann unseren ersten Auftritt vor 5000 Leuten ein paar Tage später. Das war bei der Expo 92 in Sevilla. Also Pedro war ein Chef, sozusagen der Chef eines ganzen Clans von Musikern. Da sind viele berühmte Musiker, Tänzer, Sänger, Gitarristen in seiner Familie. Und er war sozusagen der Chef und es war so, dieses Konzert war so Präsentation seiner Familie und unser Stück, was wir kreiert haben, war nur ein kleiner Teil des Programms. Aber es schien ihm gefallen zu haben. Es war auch ganz interessant, so ein kleines Detail, so bei den Künstlerräumen. Da war so ein Künstlerraum El Gruppo und zwei Künstlerräume Los Musicos. Das waren der klassische Gitarrist und ich. Wir waren Los Musicos, ja, und der Rest war El Gruppo. Ja, und, aber es schien jedenfalls Pedro gefallen zu haben und es wurde zu einer ganz, ganz großen Freundschaft. Und dann kam irgendwann ein Moment, wir hatten ein Konzert, ein ganz wichtiges Konzert in Madrid gehabt. Und es ist so, dass zwischen den Flamencos Andalusiens und Kastiliens, da sind solche Emotionen, und zwar wirklich nicht positive Emotionen, sondern es war wirklich im Lager des Feindes quasi. Wir können uns gar nicht vorstellen, ich habe solche Dinge erlebt dort an Emotionen, das ist in Zentraleuropa völlig unvorstellbar. Und wir hatten jedenfalls in der Höhle des Löwen hatten wir dieses Konzert in Madrid und das war wiederum mit Pedros Familie und wir hatten da schon ein paar Stücke mehr kreiert in der Zwischenzeit. So, das ist, mein Beitrag war etwas größer, aber trotzdem war es nur einer von vielen. Und es war ein Riesenerfolg für Pedro gewesen. Und hinterher kam er zu mir nach dem Konzert und sagte mir so, Ramon, ab jetzt bist du Teil unserer Familie. Und das bedeutet für die Gitanos sehr, sehr viel. Weil es war so, nach den Konzerten auch, eigentlich fing das richtige Flamenco nach den Konzerten an. Man saß in Restaurants bis 7 Uhr morgens und man aß, trank, tanzte, spielte, sang. Und das Konzert war eigentlich so die Präsentation, die Show. Ja, aber das Wirkliche, das Urflamenco und für die Gitanos, die sind sehr verschlossen anderen gegenüber, aufgrund ihrer Geschichte. Und wenn ein Gitano einem sowas sagt, dann ist das was ganz, ganz Besonderes. Und ich spürte auch sofort, dass ich von den anderen Familienmitgliedern auch ganz anders aufgenommen wurde. Und so haben wir dann eigentlich so ziemlich alle wichtigen Flamenco-Festivals Europas bereist. Und Pedros Karriere ist in dem Moment wirklich, kann man sagen, also wirklich ist aufgeblüht. Und dann, das war Februar 97 gewesen, kriege ich wiederum einen Anruf. Pedro ist nicht mehr. Er ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Und das war für mich also ein Gefühl zwischen Trauer und Wut auch. Weil er hat sein Leben durch eine Dummheit, ist einfach eingeschlafen, war übermüdet und obwohl er gewarnt wurde, ist er eingeschlafen und ist nach Hause in das Dorf, von wo er kam, gefahren und hat so den einzigen Baum weit und breit erwischt. Ja, und das war eben dieses Gefühl zwischen einerseits tiefer Trauer, weil es ist eine sehr tiefe Freundschaft entstanden zwischen uns in den Jahren, abgesehen vom musikalischen, aber auch Wut über diese Dummheit. Ja, und dann später, dann war ich eine Zeit lang sozusagen flamenco-los, aber dann kamen plötzlich Anfragen und dann habe ich ein eigenes Flamenco-Ensemble kreiert und ja, wir sind bis heute immer wieder aktiv in diesem Bereich.
Wenn du deinen Kindern und auch vielleicht Enkelkindern einmal nur eine einzige Botschaft fürs Leben mitgeben könntest, was wäre das?
Sei auf dich selbst. Vertrau dir nur dir selbst. Gestalte dein Leben. Wiederum, ich komme zu der Aktivität. Gestalte dein Leben unabhängig und aktiv.